Weg.
Ja, schönen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier ein bisschen zu sprechen über ein Thema, das uns alle so gemeinsam bewegt, nämlich wie wir den Wohnungsbau in unseren Städten wieder voranbekommen. Vielleicht darf ich eine kurze Bemerkung machen. Den regierenden Bürgermeister gibt es in Berlin. Und in Hamburg können Sie niemandem sagen, dass das so gleich sei wie Düsseldorf. Das ist eine schwierige Sache, aber da Sie es hier gesagt haben, geht's. Insofern will ich ein bisschen über die Fragen sprechen, die uns miteinander bewegen und was man hinbekommen kann. Wir haben in Hamburg, das ist schon gesagt worden, ein Bündnis für das Wohnen geschlossen. Darauf will ich gleich eingehen. Aber ich will ein bisschen die Situation schildern. In der Stadt selbst leben jetzt, je nachdem wer recht hat, wir oder der Zensus, so ungefähr 1,8 Millionen Einwohner. Wir wissen, dass es weiter steigen wird auf 1,9, vielleicht 2 Millionen bis zum Ende der 20er Jahre. Und wenn wir die gegenwärtigen Zuzugszahlen hochrechnen, ist es eher mehr als diese Perspektive. Ob man das kann, das weiß keiner wirklich zu sagen. Aber es gibt eigentlich einen sich beschleunigenden Effekt des weiteren Zuzugs neuer Bürgerinnen und Bürger in die Stadt hinein. In der Metropolregion Hamburg, die man als Einheit betrachten muss, leben 5 Millionen Einwohner, 2,5 Millionen Erwerbstätige. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich so darzustellen, weil das ja immerhin in unserem schönen Europa mit seinen 500 Millionen Einwohnern immerhin schon eine Eins vor dem Komma ist, die man da dann miteinander darstellt. Was wir brauchen, ist eine Lösung für die Frage, wie man mit wachsenden Einwohnerzahlen umgehen kann und auch ein Verständnis dafür, was eigentlich unser Problem ist, das wir zu lösen haben. Ich glaube zunächst, dass der Trend zum Zug in die Städte, dass die Urbanisierung nicht ein Thema ist für die Megacities dieser Welt alleine, die wir aus anderen Kontinenten und von anderen Kontinenten kennen, sondern dass das ein Thema ist, das in unserem allmählich schrumpfenden Europa auch stattfindet. Und zwar gleichzeitig mit dem allmählichen Rückgang der Bevölkerung. Das sehen wir in Europa und wird uns vorhergesagt. Das sehen wir in Deutschland und wird uns dort auch vorhergesagt. Aber trotzdem hat der Urbanisierungsprozess nach einer Pause, die er in den 60er, 70er Jahren eingelegt hat, jetzt wieder neu stattgefunden. Für meine Stadt kann ich das gut beschreiben. Da gibt es so einen wunderschönen Kulturstadtführer, den ich mir neulich durchgelesen habe und der sehr interessant ist über die städtebauliche Tradition Hamburgs. Und der ist Ende der 80er Jahre geschrieben worden. Da steht drin, Hamburg hat etwas weniger als 1,6 Millionen Einwohner. Sie sehen, wir sind jetzt schon bei fast 200.000 zusätzlichen Einwohnern. Und vorher hatte der ganze Prozess der Suburbanisation eingesetzt, den Sie hier alle ganz gut kennen. Es ist also wieder auf dem anderen Weg. Trotzdem glaube ich, wenn man über die Situation spricht, muss man wissen, dass das keine einheitliche ist. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, in denen die Einwohnerzahl in Deutschland wächst. Je nachdem, wer guckt, sind es 32 Städte, bei denen das seit Anfang dieses Jahrtausends in Deutschland der Fall ist. Das sind ja nicht alle. Und auch in NRW sind es eine ganze Reihe von Städten, bei denen das hier festgestellt werden kann. Und gleichzeitig, das muss man wissen und muss man sich klar machen, gibt es Regionen, gibt es Landschaften in Deutschland, in denen die Einwohnerzahl dramatisch zurückgeht, in denen es Probleme gibt mit leerstehenden Wohnungen, leerstehenden Häusern. Und das findet sich dann nicht nur irgendwie über Deutschland verteilt, sondern in einem so großen Land wie Nordrhein-Westfalen natürlich auch in diesem Land, in verschiedenen Gegenden gleichzeitig die Entwicklung von Wohnungsmangel in großen Städten und die Entwicklung von leerstehenden Wohnraum an anderer Stelle. Das ist, glaube ich, eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir nicht den Standpunkt entwickeln sollten, wir teilen den Leuten jetzt die Wohnung irgendwie zu und sagen, du musst aber da wohnen, sondern dass das schon ein Wunsch ist, den die Menschen selber zu formulieren haben, wo sie ihren Lebensmittelpunkt suchen wollen. Und wenn Sie sagen, ich möchte in der Stadt leben, weil das mit den modernen Lebensverhältnissen besser vereinbar ist, für die Älteren, für die Jüngeren, für die Familien, für die Partnerschaften mit all ihren Ausprägungen und Unterschiedlichkeiten, dann werden wir Ihnen das nicht verbieten können. Die Stadt Hamburg hat noch im vorletzten Jahrhundert so eine Art Zoll erhoben dafür, dass man die Stadtmauer abends durchschreiten durfte. Das ist nun schon länger nicht mehr der Fall und wir sollten auch keinen intellektuellen Zoll erheben, indem wir politisch beschließen, in diese Stadt kommt keiner mehr rein. Das ist natürlich wirklich eine Frage und wirklich eine Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Denn es gibt solche Entscheidungen, mit sehr schönen Städten auf der Welt sogar. Ich glaube, jedenfalls aus der Perspektive, die ich habe, kann man sowas berichten über eine Stadt wie Paris oder Buenos Aires, Beides sind Städte, wo irgendwann sich eine Konzentration von mehr oder weniger gut verdienenden Mittelschichten ergibt und die ärmeren Bevölkerungsgruppen müssen außerhalb der Stadt leben. Darauf war und ist erstmal hier in Deutschland keiner so vorbereitet, weil es ja lange den Trend zur Suburbanisierung gegeben hat, also die gegenläufige Entwicklung. Aber jetzt findet das in die andere Richtung statt und da ist es schon von entscheidender Bedeutung, welchen Standpunkt wir da einnehmen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir uns in der Welt umschauen und auch in Deutschland, dann können wir sagen, es gibt eigentlich keine zugebauten Städte, wo es so dicht und eng ist, dass es eigentlich auch nicht mehr geht. Das wird schon an der einen oder anderen Stelle kompliziert, aber dass da noch was möglich ist, das zeigen einem manchmal Vergleiche. Also, Hamburg hat etwa die Einwohnerzahl von Wien, aber eine viel größere Fläche. Ich glaube, doppelt so viel ungefähr. Hamburg hat die halbe Einwohnerzahl von Berlin, aber fast die Fläche von Berlin. Trotzdem muss auch ich in Hamburg mit dem einen oder anderen diskutieren, dass hier kein Platz mehr sei, was irgendwie nicht gleichzeitig alles richtig sein kann. Und darum glaube ich, gehört es schon zu unseren Bekenntnissen dazu, dass wir sagen, wenn Männer und Frauen, wenn Familien in die Städte ziehen wollen, dann ist es unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, wie wir das hinzukriegen und keine Beschlüsse zu fassen, dass sie eben nicht kommen können, sondern wir müssen Wege dazu finden. Im Übrigen würden wir auch dem großen Bewegungsgrund nicht Rechnung tragen, der zu dem Zuzug in die Städte heute führt. Denn nach wie vor sind Städte Orte der Hoffnung, wo Menschen sich ein besseres Leben versprechen. Und das sind manchmal auch welche, die bisher noch keine so guten Verhältnisse haben, aber sich eben bessere versprechen. Darum dürfen wir auch nicht mit Statistiken alleine Antworten auf Quartiersentwicklung und sonst was geben, sondern wenn jemand irgendwo von einer anderen Landschaft in Deutschland in eine Stadt zieht, weil er sagt, hier wird es besser oder von anderswo in Europa und manchmal weiter her, dann ist das doch ein guter Schritt. Die sagen alle, ich bin schon mal da in Düsseldorf, in Hamburg, in Dortmund oder wo auch immer. Und die sagen nicht, oh Gott, jetzt muss ich hier leben. Das ist ganz andersrum, als es manchmal in der einen oder anderen sozialwissenschaftlichen Studie klingt. Städte sind Orte der Hoffnung. Da geht vieles. Ich habe schon was erzählt über Lebensverhältnisse. Die neueste Form des Zusammenlebens hat so einen schönen englischen Namen. Die hat auch Folgen für unsere Wohnungsproblematik. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Living apart together. Das bedeutet, man ist ein Paar, lebt aber in zwei Wohnungen. Löst auch was aus für unsere Wohnungsbaufragestellung, die wir hier miteinander zu diskutieren haben, aber ist gar kein so seltener Fall in den großen Städten unseres Landes und wird sich sicherlich sogar noch ein wenig weiter ausbilden in dem, was wir miteinander haben. Ich glaube, dass wir, um die Problematik zu verstehen, auch manchmal über Zahlen reden müssen. Das kann man für ganz Deutschland machen, das kann man für Nordrhein-Westfalen machen, der Minister wird es sicherlich gleich tun, aber ich kann es für meine Stadt Hamburg sagen. Als wir schon mal etwa so viele Einwohner wie heute hatten, 1,8 Millionen in den 60er Jahren, da hatten wir etwas über 600.000 Wohnungen in der Stadt. Jetzt, wo wir wieder so viele Einwohner haben, haben wir 920.000 Wohnungen und nicht genug. Das ist die Veränderung in Zahlen, die sich niedergeschlagen hat. Und da werden wir nicht beschließen können, die Leute sollen jetzt gefälligst kleinere Wohnungen haben oder werden jetzt Familienkonstellationen politisch beschließen, wie die alle zusammenzuleben haben, sondern das wird ein Effekt sein, mit dem wir uns auch in Zukunft noch auseinandersetzen müssen. Ich weiß also, dass in meiner Stadt irgendwann mehr als 1 Million Wohnungen stehen müssen, damit es nicht zu eng wird. Das geht auch. Und so ähnliche Erkenntnisse wird man auch an anderen Orten der Bundesrepublik Deutschland finden müssen. Wir müssen uns mit dieser veränderten Situation auseinandersetzen. Was können wir also tun? Zunächst mal, indem wir Quartiere entwickeln und möglich machen, dass es überall in der Stadt attraktiv ist zu leben. Denn wenn alle immer nur in den einen Stadtteil leben wollen, den man überregional von einer Stadt kennt, dann wird es eng. Dann sehen die auch alle nicht mehr so aus wie jetzt, sondern irgendwann sieht dann alles aus wie Manhattan. Und das ist auch hübsch, aber vielleicht ja nichts, was wir überall duplizieren sollten. Deshalb glaube ich, müssen wir einen Weg finden, wie viele Orte in unseren Städten und in unseren Städten attraktiv werden, dass man da leben kann. Das hat was zu tun mit Sicherheit, weil man muss sich immer sicher fühlen. Das hat was zu tun mit Schulen, mit der Möglichkeit, dass die Kinder dort eine gute Chance haben, sich zu entwickeln und genug zu lernen, um später ein eigenständiges Leben zu führen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in vielen Orten attraktiven Wohnungsbau möglich machen. Übrigens über alle Kategorien hinweg. Wir haben nichts gegen Leute, die sehr viel Geld verdienen und sehr viel Geld für ihre Wohnung ausgeben wollen. Aber wir haben auch nichts gegen Leute, die sehr wenig Geld verdienen und nicht sehr viel Geld für ihre Wohnung ausgeben können. Alle müssen miteinander in unseren Städten Platz finden. Und ich plädiere auch dafür, dass wir ein besonderes Merkmal der europäischen und der deutschen Stadt versuchen zu verteidigen. Dass es Stadtteile gibt, wo Familien, Männer und Frauen leben, die nicht so viel Geld verdienen. Aber eben auch eine ganze Reihe, die ziemlich gut weggekommen sind mit dem Leben. Und umgekehrt, dass es Stadtteile gibt, in denen die Einkommensverhältnisse überaus günstig sind, aber dass dort auch welche Platz haben, die nicht so hohe Einkünfte haben. Das gehört zur sozialen Balance und zum Miteinander in unseren Städten dazu und wir müssen diese Aufgabe uns stellen. Darum zum Beispiel findet in Hamburg jetzt eine internationale Bauausstellung auf einer großen Insel in der Elbe statt, Wilhelmsburg. Ich sage dazu gerne die größte bewohnte Flussinsel Europas. Und manchmal, wenn ich ganz kühn bin, sage ich die zweitgrößte bewohnte Flussinsel der Welt nach Manhattan. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es hat mich noch keiner widerlegt. Deshalb könnte es ja wahr sein. Also dieser Stadtteil ist in den letzten Jahrzehnten nicht sehr günstig weggekommen. Er verbindet den Norden Europas quer durch Hamburg mit dem Süden. Dementsprechend sind drei große Verkehrsadern, die einmal quer über diese Insel sich ziehen, da. Es gibt Industriegebiet, was wir auch wollen, Hafen und Industrienutzung. Und 55.000 Bürgerinnen und Bürger, die in meistens sehr günstigen Wohnungen leben, nicht nur, aber meistens sehr günstigen, und aus aller Herren Länder eine Herkunft haben. Über 80 unterschiedliche nationale Herkünfte sind da verzeichnet. Und in diesem Stadtteil haben wir die internationale Bauausstellung hineingetan und die internationale Gartenschau und ein großes Investitionsprogramm entwickelt, um das Leben in diesem Stadtteil attraktiv zu machen, neuen Zuzug zu ermöglichen und für diejenigen, die da sind, einen attraktiveren Stadtteil zu schaffen, ohne dass sie da wegziehen müssen. Aufwerten, ohne zu verdrängen, das ist die Formel, die hinter dieser internationalen Bauausstellung und der Gartenschau steht. Und ich sage, das muss auch die Formel sein, die wir auf dieses komische Wort Gentrifizierung anwenden. Denn wenn es uns nicht gelingt, mehr Stadtteile attraktiv zu machen, alle ein bisschen zu gentrifizieren, dann wird die Gentrifizierung in dem einen oder anderen Stadtteil zu einem unlösbaren Problem. Wir haben übrigens dort auch eine Schule gebaut, die teuerste Schule Hamburgs mit 60 Millionen Euro, Tor zur Weltschule. Und das ist auch ein Statement, was die Bedeutung der Bildungspolitik für die Stadtentwicklung betrifft. Ich will Sie jetzt nicht mit allen Wohnungsbauprojekten Hamburgs hier beschäftigen. Das ist immer eine Reise wert und die sollten Sie ruhig machen. Aber man kann sehen, wir haben verschiedene Stellen, an denen wir in großen Flächen nochmal Stadtentwicklung treiben können. Die Bundeswehr und Krankenhaus und Post- und Bahnflächen sind jetzt fast alle für den Wohnungsbau entweder längst entwickelt oder in der Entwicklung. Wir diskutieren noch über einen großen Güterbahnhof, die neue Mitte Altona, wo 3.600 Wohnungen entstehen können. Wir diskutieren über zwei Kasernen im Süden Hamburgs, wo man eine solche Entwicklung machen kann. Wir diskutieren schon seit langem über unsere Hafen City, die ein großes historisches und städtebauliches Glück ist. Denn dafür können wir ja nichts, dass der Hafen des 19. Jahrhunderts nördlich der Elbe nun nicht mehr gebraucht wird. Den übrigens, den wir angelegt haben, damit wir unser Zollaußengebiet, das die ganze Stadt Hamburg umfasste, jetzt auf diesen Hafen konzentrieren können und als Freihafen genutzt haben, dass dieser Hafen jetzt im Süden der Elbe liegt. Aber da kann nochmal auf fast 40% der Fläche der inneren Stadt ganz neu Stadtentwicklung gemacht werden mit 40.000 Arbeitsplätzen und 12.000 Bewohnern, die da hinkommen sollen. Eine große Veränderung, da gibt es noch manche. Aber im Übrigen wird die wichtigste Aufgabe darin liegen, überall etwas dazwischen zu tun. Und da muss man auch sich zu bekennen, dass diese zusätzliche Verdichtung auch möglich ist, dass da, wo wir die Städte nach dem Krieg dreigeschossig wieder aufgebaut haben, wo sie vorher fünfgeschossig waren, auch heute mal wieder Fünfgeschossigkeit oder Sechsgeschossigkeit möglich ist. Manche der attraktivsten Stadtteile Hamburgs haben 7 Geschosse. Ich weiß nicht, ob Sie das sogenannte Generalsviertel Hamburgs kennen. Da sind viele Straßen, alle schachbrettartig angelegt, nach deutschen Generalen benannt, die erfolgreich waren, von Immobilienunternehmern um die vorletzte Jahrhundertwende herum errichtet. 7 Geschosse, das ist mittlerweile so teuer, dass da wirklich nur Leute wohnen mit sehr guten Einkommensverhältnissen. Es ist hochattraktiv, Familien mit Kindern leben da, alle wollen da sein. Aber eine Wohnungsbaudichte, wie man sie an wenigen Stellen in der Stadt und auch in Deutschland irgendwo findet. Also es geht, wenn wir es gut machen, wenn die Architekten und Ingenieure zeigen, was sie können, dann ist attraktives Leben auch bei weiterer Verdichtung in der Stadt möglich und ohne, dass wir unsere grünen Flächen aufgeben oder die guten Wasserlagen und was wir sonst für attraktive Möglichkeiten in den Städten und der Stadtentwicklungspolitik haben. Also Verdichtung ist die Antwort auf die Zukunft. Wie kriegt man das hin? Da gibt es ja die These, gar nicht. Weil alle sind zwar dafür, dass das irgendwie gelingt, aber nicht bei sich um die Ecke. Not in my backyard ist die große, beliebte Formel. Ich bin ja nie so pessimistisch wie die meisten anderen und habe auch in dieser Frage keinen besonderen Pessimismus entwickelt, bevor ich gesagt habe, wir wollen jedes Jahr in Hamburg wenigstens 6.000 Wohnungen bauen. Aber es hat sich auch hinterher herausgestellt, dass das richtig ist. Natürlich gibt es immer wieder welche, die demonstrieren und sagen, wir wollen nicht, dass Wohnungen gebaut werden. Die kommen auch zu Veranstaltungen und halten Transparente hoch. Aber wenn sie zur Rede ansetzen, dann haben sie eine Viertelstunde Vorwort, in dem sie bestätigen, dass es nötig ist, Wohnungen zu bauen und dass sie das auch einsehen und ganz wichtig finden und gar nicht, dass man sie jetzt falsch verstehen soll, aber hier ging es wirklich nicht. Ich bin immer ganz begeistert, weil ich sage, wenn jemand schon ein schlechtes Gewissen hat, dann haben wir schon die Hälfte der Auseinandersetzung gewonnen. Und insofern muss man sich darüber auch nicht so besonders aufregen, das gehört nun mal zu all den Dingen dazu. Aber wir haben versucht, einen Konsens über die Notwendigkeit dieses Wohnungsbaus und dieser zusätzlichen Verdichtung und der zusätzlichen Wohnung, die wir schaffen müssen, hinzubekommen. Und da zählt das genannte Bündnis für das Wohnen dazu. Wir haben uns verständigt mit der Wohnungswirtschaft, der staatlichen Wohnungsgesellschaft, den Wohnungsgenossenschaften und der privaten Wohnungswirtschaft über gemeinsame Ziele beim Wohnungsbau. Auch diese Zahl, 6.000 sollen es pro Jahr wenigstens sein. Und wir haben uns miteinander darauf verständigt, dass ein Drittel davon geförderter Wohnraum sein soll. Und wir sprechen in diesem Bündnis, wo auch die Mieterverbände dabei sind, detailliert über alle Fragen, die für den Wohnungsbau eine Rolle spielen. Das hat einen unglaublich guten Schub ausgelöst und ermöglicht natürlich sich auch über schleppende Bauverfahren und wie macht denn diese Verwaltung das und kann man da nicht was vereinfachen, zu unterhalten und daraus dann auch praktische Schlüsse zu ziehen. Dieses gemeinsame Bündnis zwischen Staat und Wohnungswirtschaft und Mieterverbänden sorgt dafür, dass wir ein gutes Klima für den Wohnungsbau haben und dass auch Probleme sorgfältig besprochen werden können, die in dieser Situation auftraten. Alles, was wir in der Wohnungspolitik machen, diskutieren wir auch dort. Das ist unverzichtbar notwendig. Gleichzeitig haben wir uns gewissermaßen mit der Politik verbündet. Hamburg ist ja Staat und Gemeinde in einem. Und wir haben etwas, das keine Gemeinde ist, aber die kommunale Ebene ein wenig repräsentiert, nämlich 7 Bezirke in der Stadt. Und wir haben mit allen 7 Bezirken, den Bezirksamtsleitern und den Bezirksversammlungen, die ja demokratisch gewählte Gremien sind, einen Vertrag geschlossen über die Zahl der Wohnungen, die dort jeweils jedes Jahr gebaut werden müssen. Das ist sehr interessant, weil es zu einer vollständigen Umdrehung der Situation geführt hat, die man sonst irgendwie wahrnehmen kann. Es ist nicht mehr so, dass jetzt Hamburg kommt und Wandsbek und Altona und Eimsbüttel und Mitte und Bergedorf und Harburg sagt, so viel Wohnung hätten wir gern und warum macht ihr bei dem Bauvorhaben das nicht mit und da? Sondern wenn jemand sagt, um das hier vor Ort durchzukriegen, baue ich da 10 Wohnungen weniger, dann muss er beim nächsten Bauvorhaben 20 drauflegen, damit seine Bilanz stimmt. Und wir haben das auch so wunderschön hingekriegt, dass wir jeden Monat die Zahlen für die Baugenehmigung pro Bezirk haben und jeder messen kann, ob er wohl in diesem Jahr die Zahlen schafft, die er erreichen muss. Das gelingt. Aber wir haben dadurch eine neue, sehr konstruktive Perspektive für den Wohnungsbau entwickelt, die wir auch einsetzen wollen. Was man nicht immer nachmachen kann und was wir auch nur sehr dosiert einsetzen, ist eine Besonderheit der Hamburger Stadtverfassung, dass wir als Staat sagen können, wir ziehen alle Entscheidungen auf die Senatsebene und machen die Bebauungspläne allein. Das sollte mal der Wohnungsbauminister in Nordrhein-Westfalen versuchen. Aber wir können und haben es aber nur 2-mal bisher gemacht. Aber es führt natürlich dazu, dass alle wissen, dass da eine Fleet in Being ist, die man nötigerweise nicht auslöst. Und insofern, glaube ich, hat das einen Teil des Konstruktivitätsprozesses befördert, den wir in Hamburg beobachten können. Wir kommen übrigens zu ganz guten Zahlen, weil es ja möglich ist, dass wir im letzten Jahr fast 9.000 Baugenehmigungen erteilt haben. In diesem Jahr kommen wir auch über 8.000, vielleicht 9.000. Nun sind Baugenehmigungen noch lange keine gebauten Wohnungen, das muss man ausdrücklich sagen. Aber es ist doch so, dass das die Voraussetzung dafür ist. Und jeder, der Geld ausgibt, um eine Baugenehmigung zu erhalten, einen Bebauungsplan voranzubringen, der muss auch in irgendeiner Weise einen Weg finden, wie er dann hinterher sein investiertes Geld auch in eine Bautätigkeit umsetzt. Wir rechnen also damit, dass wir eine hohe Nachfolgequote haben für diese Dinge. Diese Baugenehmigungen sollen natürlich, wie auch hier, immer einen Anteil geförderten Wohnraum mit beinhalten. Und dazu haben wir angesichts der Zinslage, die hier schon beschrieben wurde, ja im Augenblick ein Problem zu überwinden. Denn die Zinsen sind so niedrig, dass jeder sagt, ich bin sozial, dazu müssen Sie mich gar nicht verpflichten. Ich nehme einfach die Zinsen, die es auf dem Wohnungsmarkt gibt und dann schauen wir mal. Das hilft aber nicht so viel, wenn man auch geförderten Wohnraum haben will. Darum ist unsere Linie, bei jedem größeren Bauvorhaben, wo wir Planrecht herstellen, und das ist ja fast immer der Fall, dass das nicht schon längst möglich ist, sondern erst neu hergestellt werden muss, setzen wir fest, dass ein Drittel davon geförderter Wohnraum sein will. Und wer statt bisher erlaubter 80 Wohnungen 200 bauen will, freut sich dann sogar ein bisschen darüber, dass wir das machen. Und dann dürfen wir auch unsere Kredite loswerden. Das ist gewissermaßen der Weg, wie die soziale Wohnungsbauförderung dann abfließt. Und das Gleiche gilt für Grundstücke der Stadt. Wenn wir die verkaufen, dann machen wir das nicht mehr nach dem Höchstpreisverfahren, wie das über lange Zeit in Hamburg der Fall war, sondern mit einer Konzeptausschreibung. Dazu gehört, dass ein Teil davon geförderter Wohnraum sein muss. Und wenn man dann den Zuschlag kriegt, dann kriegt man günstigeren Grundstückpreis und darf die Kredite der Stadt auch für den geförderten Teil in Anspruch nehmen. Manchmal führt das zu merkwürdigen Entwicklungen oder gar nicht merkwürdigen, sondern interessanten, dass die sagen, das machen wir schon, wir sind Projektentwickler und den Teil geförderten Wohnraum, den würden wir gerne an die städtische Wohnungsgesellschaft oder eine Genossenschaft verkaufen, ob wir da jemanden hätten, der einspringen könnte, machen wir dann. Aber das ist auch in Ordnung. Was dabei aber entsteht, und das ist sehr wichtig aus meiner Perspektive, ist eine von vornherein gemischte Bewohnerstruktur. Dass nicht wir praktisch irgendwann Stadtteile nach dem Einkommenssteuertarif unterscheiden können und sagen, hier ist der Einkommenssteuertarif so, da ist er so, da ist er so. Sondern dass man sagen kann, da sind auch von vornherein welche mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen in einer Gegend. Und da das ja heute alles schon entwickelte Strukturen sind, funktioniert das in der Regel auch sehr gut. Ich glaube, das ist der Weg, den wir miteinander gehen müssen. Und vielleicht eine Antwort, wie man seine sozialen Wohnungsbauförderungsmittel los wird, indem man sie dringend anbietet. Und das ist ja der Weg, wie wir das versucht haben hinzukriegen. Wir haben übrigens unser Ziel erreicht. Im letzten Jahr sind über 2.000, das sind unsere Zahlen, nicht so groß wie in NRW, Sozialwohnungen auf den Weg gebracht worden. Und das geht auch dieses Jahr wieder. Und nun bauen alle, die städtische Wohnungsgesellschaft wieder, die Genossenschaften und der freie Wohnungsmarkt und alle zusammen haben diese Aufgabe zu erfüllen. Ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist, so miteinander kooperativ vorzugehen, das als gemeinsame Veranstaltung zu begreifen und auch nicht so defizitär zu sprechen. Es ist toll, dass die Leute in die Stadt wohnen. Es ist schön, dass neue Wohnungen gebaut werden müssen. Es ist nicht schlecht und wir müssen uns darüber nicht beklagen, sondern wir sollten uns freuen. Denn es ist, dass doch in unserem Land nicht alles nur schlechter wird und weniger und nicht mehr so gut wie früher, sondern es passiert auch etwas, das nach vorne geht. Und aus meiner Sicht sollten wir diese Dynamik von Hoffnung, die auch mit den Urbanisierungsprozessen immer verbunden ist, aufgreifen und daraus wunderschöne Stadtteile, wunderschöne Wohnungen machen und dazu beitragen, dass alle sich ein besseres Leben erhoffen können. Schönen Dank.